Einen wunderschönen guten Morgen. Also bei uns hört sich das in Erkrath ein bisschen lauter an, wenn ich das sage. Ich sage das nur mal so. Ich will ja niemandem zu nahe treten. Also guten Morgen, liebe Gemeinde in Derschlag. Dankeschön. Ich komme auch direkt mit einem steilen Thema, wie man sich auf die Löwengrube vorbereitet. Wach sein, da sein ist auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Und wie ihr wahrscheinlich vermutet, steige ich heute in eine Begebenheit ein, die ihr kennt unter dem Titel Daniel in der Löwengrube. Und so hat sie bestimmt Einzug gehalten in sehr viele Kinderbibeln, in eure Biografie, in meine. Und ich kenne die Geschichte auch schon fast seit 40 Jahren. Und mir ist vor 4 Wochen passiert, dass ich sie nochmal gelesen habe. Und ich hatte eine intensive Begegnung mit Gott innerhalb dieser Verse. Obwohl ich sie so oft gehört habe, obwohl ich dachte, ich kenne diese Geschichte schon, so dass ich sie fast mitsprechen kann. Ich habe schon ganz viele Bilder im Kopf zu dieser Geschichte. Aber sie ist mir neu wichtig geworden und ich hatte eine Begegnung mit Gott. Und genau für eine solche Begegnung möchte ich für Sie, für euch heute Morgen beten, dass Gott Ihnen groß wird durch die Geschichte. Vater im Himmel, wir danken dir dafür, dass du mit deinem Geist jeden Moment gebrauchen kannst, um uns zu verändern, anzusprechen, zu trösten, zu heilen, Freude zu schenken. Und darum bitten wir, dass wenn wir heute in dein Wort schauen, dass du selber zur Geltung kommst, dass du sprichst, uns berührst, das mit unserem Herzen machst, was nur du machen kannst, in Jesu Namen. Amen. Zunächst einige Hintergrundinformationen zu diesem Text oder zu dieser Geschichte und dann würde ich gerne einsteigen in die Begebenheit und erzählen und lesen. Wir befinden uns geografisch mitten in dem heutigen Gebiet Irak. Die Stadt Babylon, damals eine wichtige Metropole, hatte große Auswirkungen und das Reich Babylon dehnte sich als beherrschende Weltmacht über die ganze bekannte Erde aus. Überall nahmen sie Einfluss. Und man weiß heute eine ganze Menge darüber, wie sie das machten. Aus der Bibel natürlich, aber auch aus Quellen darüber hinaus. Und eine Besonderheit war, dass sie schafften, die eroberten Völker sehr gut zu integrieren in ihr eigenes Reich. Und eine Weltsicht half ihnen dabei. Sie waren nämlich Synkretisten. Und Synkretisten bedeutet vereinfacht gesagt, bete einfach an, was du willst. Hauptsache, du machst dem anderen keinen Ärger. Also man integrierte alle Gottheiten hinein in ein großes Portfolio und erlaubte jedem das zu machen, was er wollte. Eine weitere Besonderheit war, dass sie die eroberte Elite mit integrierten in ihre eigenen Herrschaftsorganisationen. Und so passierte das auch dem Volk Israel, dass man, als man erobert wurde, erlebte, dass dort die Elite herausgezogen wurde und so waren Daniel und seine Freunde Teil von einem Erziehungsprogramm am Hof des Königs. Sie wurden ausgebildet für den diplomatischen Dienst. Daniel konnte so tatsächlich als Ausländer Karriere in Babylon machen und tatsächlich gewann er immer mehr Einfluss in diesem babylonischen Reich und stieg auf, machte Karriere. Eine Sache wird im Daniel-Buch sehr deutlich. Und wenn man es liest, aufmerksam liest, dann stellt man fest, dass immer wieder die Botschaft rüberkommt, Gott hat die Kontrolle. Auch wenn ihr verschleppt seid, liebes Volk Israel, auch wenn ihr weit entfernt seid von zu Hause, hat Gott nach wie vor die Kontrolle. Auch wenn hier fremde Herrscher über euch sind, es ist Gott derjenige, der die Kontrolle hat. So lesen wir ganz am Anfang über die Eroberung von Jerusalem. Der Herr gab Jojakim in die Gewalt Nebukadnezars. Auch wenn Nebukadnezar derjenige ist, der auftritt und erobert, ist es doch Gott, der in die Hand gibt. Nicht Nebukadnezar ist stärker als Gott, sondern Gott gibt in die Hand. Über Daniel und seine Freunde am Hof des Königs lesen wir, dass sie lieber Vegetarier wurden, als sich kultisch unrein zu machen. Gott aber gab den 4 jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. auch Daniel 1. Auch hier, es ist nicht so, dass das Grünzeug per se sie schlau macht, sondern es ist Gott, der Klugheit schenkt, der Weisheit schenkt. Es ist Gottes Macht, die dort wirksam ist und nicht in erster Linie das Grünzeug. Als die drei Freunde von Daniel sich weigerten, das Standbild anzubeten, und damit wären sie Gott untreu geworden, wissen sie, dass Gott nach wie vor die Kontrolle hat. Einer der beeindruckendsten Verse, ich lese ihn in Daniel 3. Unser Gott, dem wir gehorchen, kann uns zwar aus dem glühenden Ofen und aus deiner Gewalt retten, aber auch wenn er das nicht tut, deinen Gott werden wir niemals verehren und das goldene Standbild, das du errichtet hast, werden wir nicht anbeten. Da kam Nebukadnezar auf die Idee, sich selber anbeten zu lassen. Und die Freunde von Daniel hatten eine ganz klare Überzeugung. Das machen wir nicht. Gott hat die Kontrolle. Und egal, was er daraus macht, wir werden dich nicht anbeten, dein Standbild nicht. Gott hat die Kontrolle und es lohnt sich, ihm zu vertrauen. Das ist die Botschaft im ganzen Buch Daniel. Sogar dann, wenn du verschleppt bist, wenn du unter einer Fremdherrschaft stehst. Und gleichzeitig schimmert so eine zweite Herausforderung mit. Sie gehen nämlich einen sehr unpopulären Schritt, den wir heute vielleicht nicht mehr so gerne gehen oder der uns nicht so geläufig ist. Sie gehen ganz viele Gehorsamsschritte. Und gerade dieser Gehorsamsschritt, wir werden das nicht machen. Ja, unser Gott gebietet, dass wir nicht anbeten, sondern wir werden das nicht machen. Jemanden gehorchen zu müssen, dem man nicht vertraut, das ist etwas sehr Schlimmes, oder? Das hat was mit Gewalt und mit Macht und mit Zwang zu tun. Aber jemanden zu gehorchen, dem ich gleichzeitig vertraue, das ist ein Vorrecht, das ist ein Geschenk. Das mache ich gerne. Gott hat die Kontrolle. Er ist für dich. Du darfst ihm vertrauen. Und deshalb lohnt es sich auch, in Situationen ihm tatsächlich gehorsam zu sein. Gehorsam bedeutet, dass wir heute schon Entscheidungen treffen, weil wir Gott vertrauen, weil wir seine Gebote kennen, weil wir dem ein Vorschussvertrauen geben, obwohl wir ja wirklich nicht wissen, wie es ausgeht. Gehorsamsschritte gehe ich unabhängig davon, was Gott daraus macht, ob ein Happy End dabei herauskommt, so wie ich mir das vorstelle, oder ob Gott einen ganz anderen Plan hat, das weiß ich doch gar nicht. Trotzdem bin ich heute gehorsam und weiß, dass Gott tun kann, so wie er das bei Daniel und seinen Freunden getan hat. Und ob er uns dann tatsächlich aus dem glühenden Ofen rettet oder nicht, spielt dann gar nicht die erste Rolle. Weil ich das ganz häufig nicht weiß, was Gott aus solchen Situationen macht, deshalb liege ich Zeugnisabende. Liebe ich Situationen, wo Leute erzählen davon, was sie mit Gott erlebt haben. Und ganz häufig beginnt das mit ganz viel Unsicherheit, aber mit zittrigen Knien, mit Entscheidungen, die getroffen worden sind, mit einem Vertrauen in Gott. Und dann wird das Leben weiter nach vorne gelebt. Und irgendwann erleben sie, dass Gott sie berührt, dass Gott vielleicht tatsächlich ein Wunder tut, so wie bei Daniel. Und ich darf das dann irgendwie am Ende dieser Geschichte mitkriegen, was Gott getan hat. Das finde ich total genial. Ich liebe auch Biografien zu lesen. Biografien von großen Gottesmännern, Gottesfrauen, die etwas bewegt haben, wo ich vielleicht einige Highlights aus dem Leben kenne und nach hinten blättern kann. So wie bei Wilberforce oder bei Bonhoeffer, wo ich manche Sachen weiß und wo ich zurückblättern kann und kann lesen von dem, wie das angefangen hat. Wie Entscheidungen im Gehorsam getroffen worden sind, obwohl man das Happy End nicht kennt. Oder vielleicht gab es gar kein Happy End. Wo Menschen aus Gehorsam Entscheidungen getroffen haben und ich kann lesen von diesen genialen Auswirkungen im Leben, von der innigen Beziehung mit Gott, von ihren Begegnungen und von ihrer Wirksamkeit. Ganz häufig lese ich auch von den Kämpfen, die sie hatten. Und das kommt mir wiederum bekannt vor. Ich kenne diese Kämpfe. Aber das, was ich dort an Auswirkungen lese, das sehe ich manchmal noch nicht. Das ermutigt mich, dort einzusteigen und von ihnen zu lesen. Alle meine Glaubensvorbilder ob sie leben oder bereits verstorben sind, haben etwas gemeinsam und das findest du auch im Leben von Daniel. Sie wussten, dass sie Gott vertrauen konnten und gehen deshalb Schritte im Glauben und auch im Gehorsam. Schritte im Glauben und auch im Gehorsam. Blättern vor ins vierte Kapitel. Dort lesen wir von dieser Begebenheit. Daniel in der Löwengrube und zu der Frage, wie man sich auf die Löwengrube vorbereitet. Daniel war zu diesem Zeitpunkt kein junger Mann mehr. Er war bereits seit Jahrzehnten im Dienst von verschiedenen Königen. So überstand er Herrschaftswechsel, war nach Nebukadnezar auch unter seinem Nachfolger und schließlich unter dem Meder Darius in Verantwortung. Er war so erfolgreich und gut, dass Darius ihn sogar zum obersten Bevollmächtigten machen wollte. Eine wirkliche Bilderbuchkarriere. Und das erregte natürlich den Neid seiner Kollegen, seiner Konkurrenten. Sie suchten nach Fehlern und Nachlässigkeiten im Leben von Daniel, wo sie ihn verklagen konnten, wo sie ihn in Misskredit bringen konnten. Aber in der Bibel steht, er war gewissenhaft und treu. Sie konnten nicht die geringste Nachlässigkeit entdecken. Auch spektakulär, dass das über Daniel gesagt wird. Ich weiß nicht, ob man das über dich und mich sagen kann. Auch dass er zu seinem Gott betete, war ja nicht grundsätzlich in einer synkretistischen Gesellschaft ein Problem. Man darf ja jeden anbeten, was und wen man will, es sei denn, man würde. Und genau einen solchen Plan entsannen seine Kollegen. Es sei denn, man würde den König bewegen, dass nur er eine Zeit lang angebetet wird. Und genau so einen Plan entsannen sie. Sie gingen zu Darius, schleimten sich bei ihm ein, würde man heute sagen, und kraulten sein Ego. Man soll in diesem Reich wirklich nur dich ehren, o König. Du bist doch derjenige, dem wir alles zu verdanken haben. Deshalb lass doch alle Bitten nur an dich gerichtet sein in der nächsten Zeit. Und so machten sie einen Vorschlag für ein Gesetz. Wer in den nächsten 30 Tagen ein Gebet oder eine Bitte an irgendeinen Menschen oder Gott richtet, außer an dich, unseren König, der soll zu den Löwen in die Grube geworfen werden. Und Darius tappte genau in diese Falle. Er erließ dieses Gesetz und damit war die Falle für Daniel aufgestellt. Aber auch wenn sie offen war, wenn das wirklich eine offene Falle war für ihn, Daniel blieb Gott treu und betete weiterhin zu seinem Gott. Er hält sich an die Verabredung. Er hält seine Verabredungen ein und weiß, dass Gott nach wie vor die Kontrolle hat. Er wird bei seinen Gebeten beobachtet. Man verpetzt ihn an Darius. Und damit blieb dem König keine andere Wahl. Er musste Daniel in die Löwengrube werfen lassen. Und wir lesen da, dass Darius wirklich nach Auswegen suchte. Es war ihm nicht egal, dass sein oberster Bevollmächtigter da in die Löwengrube geworfen werden sollte. Er war richtig am Ringen, er blieb die ganze Nacht wach, er machte sich Sorgen. All das war da, aber die Kontrolle über die Löwen hatte er nicht. Er konnte diesen Löwen das Maul nicht zubinden. Nachdem er die ganze Nacht kein Auge zugetan hatte, kam dann für ihn die erlösenden Worte von Daniel aus der Löwengrube am nächsten Morgen. O König, mögest du ewig leben. Mein Gott sandte seinen Engel und verschloss den Löwen den Rachen, sodass sie mir nichts antun konnte. Denn er hat keine Schuld an mir gefunden und auch gegen dich, mein König, habe ich kein Unrecht begangen. Ich finde eine geniale Erzählung mit einem großen Happy End. Das ist wirklich eine Geschichte, mit der man Kindern sagen kann, wie groß Gott ist. Gott hat die Kontrolle über das Leben von Daniel und regelt sogar Löwenangriffe. Das Vertrauen von Daniel ist ungebrochen. Wie gut, dass es heute keine Löwen mehr gibt, oder? Jedenfalls keine mit Zotteln in unserem Leben. Und trotzdem gibt es Dinge, gibt es Menschen, die uns bedrohen, die uns Sorgen machen, die mich wachhalten. Meine Löwen sind heute Menschen und Situationen, bei denen ich mir ein Eingreifen Gottes wünsche. Wünsche ist eigentlich zu wenig, wo ich mich danach ausstrecke, wo ich ein Eingreifen Gottes erwarte. Das sind Anliegen, wo nur Gottes Wirken einen Unterschied macht und nicht meine Anstrengung, wo meine Kraft nicht ausreicht, um irgendwelchen Löwen das Maul zuzuhalten, wo ich angewiesen bin auf den, der die Kontrolle hat. Welche Löwen gibt es in deinem Leben? Welche Löwen sind vielleicht sogar nur in deinem Leben deshalb existent, weil du Gott gehorsam bist? Vielleicht in deiner Familie, in deiner Schule, in deinem Kollegenkreis. Vielleicht fühlst du dich schon morgens so, als wärst du auf dem Weg in die Löwengrube. In diesem Bewusstsein oder in dem Bewusstsein dieser Herausforderung in meinem Leben hat mich ein Vers in diesem Kapitel ganz besonders getroffen und herausgefordert. Im Vers 6, also Kapitel 6, Vers 11 steht: Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Da gibt es diesen erfolgreichen Karrieremann Daniel, der in all seiner Geschäftigkeit eine feste Gewohnheit hatte. Er hatte mitten in seinem ganz gewöhnlichen Leben eine feste Verabredung mit seinem Gott. Und diese Verabredung war ihm so wichtig, dass sie nicht in Frage gestellt wurde. Halt dir das bitte vor Augen. Das ist ein Mann, der 24 Stunden am Tag gefragt ist, der gar nicht genug arbeiten kann, der morgens früh eine exklusive Zeit mit seinem Gott hat, zur Arbeit geht, mittags wieder zurückkommt, wieder eine exklusive Zeit mit Gott hat. Ich weiß nicht, wie er es abends gemacht hat. Vielleicht ist er nochmal zurückgekommen, bevor es abends weiterging. Für ihn waren das feste Verabredungen, die er nicht in Frage stellte. Und der Gedanke, der mir durch den Kopf schoss, als ich das gelesen habe, der war: Timo, du brauchst viel weniger Anlass, um deine Verabredungen mit Gott abzusagen, zu verschieben, auf die lange Bank zu schieben. Ich will ja auch Dinge bewegen, so wie Daniel. Ich bin in dem Sinne ehrgeizig und will Dinge bewegen. Ich will mein Bestes geben. Ich will in allen Lebensbereichen, für die ich Verantwortung trage, eine gute Wirkung haben, positiv hineinwirken in meine Familie, in die Gemeinde, in Nachbarschaft hinein. Und deshalb ist mir Gebet in den letzten Jahren auch wichtig geworden. Ich versuche das in mein Leben zu verankern, in meine Woche, und es hat einen festen Platz. Aber dreimal eine solche exklusive Zeit am Tag, die durch nichts anderes in Frage gestellt wird, das kriege ich nicht hin. Ich bin weit davon entfernt, eine solche Gewohnheit zu haben, die nicht durch äußere Dinge in Frage gestellt wird. Ständig kommen Termine, Anfragen, Bedürfnisse von mir, von anderen, die diese Zeit in Frage stellen und sogar verschieben. Und mein Vorbild Daniel macht das nicht. Selbst in der Situation, wo wir alle Verständnis dafür haben, dass Daniel mal wenigstens die Fenster zumacht, oder? Der kann doch auch seine Gebetszeit mit einem anständigen Mittagsschlaf kombinieren, oder? Das wäre doch in Ordnung. Das macht er nicht. Dreimal, Daniel hatte im Obergeschoss seines Hauses Fenster in Richtung Jerusalem. Dreimal täglich kniete er dort nieder, um Gott zu preisen und seine Bitten vor ihn zu bringen. Als er von dem königlichen Befehl erfuhr, ging er wie immer in sein Haus und kniete zur gewohnten Zeit am offenen Fenster nieder. Weißt du, in Daniels Leben waren diese Verabredungen bereits zu einer so festen Gewohnheit geworden, und zwar lange bevor sie vom König verboten wurden, dass er sie auch in dieser Situation nicht in Frage stellte. Bei dir und mir spricht doch eigentlich nichts dagegen, dass wir eine solche Gewohnheit einhalten. Mich hat getroffen, dass Daniel ganz offensichtlich seit vielen Jahren vertraut war mit solchen geistlichen Ritualen in seinem Leben. Und wenn du das Buch Daniel aufmerksam liest, dann stellst du fest, dass Gebet nicht die einzige Verabredung mit Gott war, nicht die einzige Gewohnheit war, sondern wir lesen auch, dass er die Worte Gottes studierte, dass er in den Schriften zu Hause war. Wir lesen davon, dass er fastete, dass er Buße tat, alles in Daniel 9 zu lesen. Und das bringt mich zu der Überzeugung, dass es scheinbar eine Verbindung zwischen den Gehorsamsschritten, die uns alle schwerfallen, und den Auswirkungen gibt, die wir alle in unserem Leben haben wollen. Warum fällt es mir so schwer, eine feste Verabredung mit Gott einzuhalten? Warum fällt es dir so schwer? Tatsächlich kostet sie uns etwas. Sie kostet uns Mühe, vielleicht inneren Schweinehund, den es zu überwinden gilt. Sie kostet uns Zeit, sie kostet uns Regelmäßigkeit. Bevor solche Gewohnheiten in unserem Leben fest verankert sind, fühlen sich solche Verabredungen oder Gehorsamsschritte vielleicht sogar wie geistliche Übungen an, die wir uns aneignen müssen. Und trotzdem sehne ich mich nach den Auswirkungen von solchen Gewohnheiten in meinem Leben. Wenn ich von Auswirkungen im Leben spreche, dann meine ich natürlich ein konkretes Eingreifen Gottes. Ich wünsche mir Wunder, ich wünsche mir Heilung, ich wünsche mir Hinweise von ihm, ich wünsche mir, seine Stimme zu hören. Aber es gibt noch weitere Auswirkungen. Es gibt auch die Veränderungen, die in mir selber stattfinden, wenn ich Verabredungen mit Gott habe. Es gibt Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Bescheidenheit, Selbstbeherrschung. Weißt du, wenn du betest, wenn du in der Bibel liest, wenn du Lobpreis machst, dann passieren zwei Sachen. Und ich garantiere dir, eins davon passiert auf jeden Fall. Entweder die Situation ändert sich oder du änderst dich. Entweder die Situation ändert sich oder du änderst dich. In der Bibel findest du den Hinweis, dass der Geist Gottes solche Dinge in uns wachsen lässt, diese inneren Auswirkungen. Und ich bin davon überzeugt, dass er das nicht gegen unseren Willen macht. Der Heilige Geist zwingt uns nicht, er lockt uns, er gibt uns Hinweise, er will auf uns einwirken. Aber das macht er nicht, wenn wir uns bewusst dagegen sträuben, wenn wir die Zeit lieber vor dem Fernseher verbringen, als uns in die Gegenwart Gottes zu begeben. Der Geist Gottes dagegen lässt als Frucht eine Fülle von Gutem wachsen, nämlich Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit und Güte, Treue, Bescheidenheit und Selbstbeherrschung. Ich habe eine Tante in Berlin, die zu meinen geistlichen Vorbildern gehört. Wenn ich ihr das so sage, dann würde sie sagen, Timo, das ist bestimmt Quatsch, dass du das so sagst, und trotzdem empfinde ich das so. Es ist ein Vorrecht, dass sie für mich betet, für meinen Dienst betet. Sie ist 90 Jahre alt geworden in diesem Jahr. Sie ist Ordensschwester, und was ich so merke, bei all den Begegnungen, die ich mit ihr habe, hat sie deutlich mehr Fragen, als dass sie Antworten hat. Allein das schon ist vorbildlich für mich, in Begegnungen mehr Fragen zu haben als Antworten. Die Telefonate mit ihr laufen eigentlich immer ziemlich identisch ab. Ja? Also ich rufe sie an, also meistens rufe ich sie an. Und dann sagt sie, ah, Timo, wie schön, dass du anläutest. Ja? Und dann stellt sie mir eine ganze große Liste von Fragen. Timo, wie geht's deinen Kindern? Was macht deine Frau? Wie ist es in der Gemeinde? Wie geht's dir? Wofür kann ich beten? Und nachdem sie ihr Feuerwerk mit Fragen abgefeuert hat, ist sie quasi schon dabei, den Hörer auf die Gabel draufzulegen und sagt, vielen Dank, was sie nicht sagt, ist, ich habe meine Gebetsliste voll, mach's gut. Und dann sage ich immer, kleinen Moment, Tante, warte. Ich will doch wissen, wie es dir geht. Wofür kann ich beten? Was begeistert dich? Was macht dir Sorgen? Wie geht's dir? Ich muss dann schnell sein. Sie ist interessiert, sie ist zugewandt, großzügig im Denken und hat ein tiefes Vertrauen in Gott. Sie weiß, dass Gott die Kontrolle hat. Und darüber hinaus entdecke ich ganz viel von dieser Frucht des Geistes, die in Galater 5 beschrieben wird, in ihrem Leben. Und ich wünsche mir, mit 90 genauso zu sein. Eigentlich wünsche ich mir, ich wäre gestern schon so gewesen. Ich möchte ganz viel von solchen Eigenschaften in meinem Leben sehen. Im letzten Jahr bin ich mit ihr durch Berlin gelaufen. Ich habe sie besucht mit einem Freund und sie ließ sich nicht nehmen, uns in ihrem Stadtteil vom Bahnhof abzuholen. Sie ist nicht mehr schnell im Laufen, hat Hüftprobleme und sehen kann sie auch nicht mehr so gut. Aber sie wollte da sein und sie stand da. Und dann hatten wir das Vorrecht, durch ihren Stadtteil mit ihr zurückzulaufen. Und überall, wo sie Leute sah, hatte sie ein freundliches Wort für die Leute. Die Leute kannten sie oder kennen sie. Sie schaute in echt viele Kinderwagen rein und wusste, dass die Kinder vorgestern noch nicht so groß waren. Nahm Anteil an den Leuten. Für mich ganz offensichtlich, dass man diese Frucht des Geistes an ihr erkennen konnte und nicht nur derjenige bin, der diese erkennt. Auch andere Leute konnten die sehen. Und wir haben dann die Gelegenheit genutzt. Ich hatte meinem Freund so ein paar Aufgaben mitgenommen und gesagt, ich muss sie mal nach ihren geistlichen Gewohnheiten befragen. Ja, und zum Glück haben wir auch ein Frühgebet in unserer Gemeinde, immer von 7 Uhr an. Und so konnten wir sie fragen, Tante, hast du denn auch ein Frühgebet, was du so machst? Und sie sagte, ach ja, ja klar, wann macht ihr euer denn? Ja, um 7 Uhr, da sagt sie, ach, da bin ich schon fertig. Zweimal die Woche ist gut, ich mache es jeden Tag. Und mein Freund fragte sie, hast du denn auch ein Gebetstagebuch? Und sie sagt, ach eins, 5 habe ich. Ich habe eins für die Familie, eins für den Orden, eins für die Gemeinde, irgendwie noch eins. Und dann eins für Menschen, die ich auf der Straße treffe. Und ich weiß, dass sie sie tatsächlich nicht nur als Staubfänger im Regal hat, sondern durchbetet. Mich motiviert das sehr, sowas zu hören. Sowas mitzuerleben, zu sehen, was für Auswirkungen Menschen haben, die feste Verabredungen mit Gott in ihrem Leben verankert haben. Denn es gibt eine Verbindung zwischen den Gehorsamsschritten, die uns schwerfallen, und Auswirkungen, die wir alle in unserem Leben haben wollen. Weißt du, es geht nicht darum, dass wir uns jetzt unter Druck setzen und sagen, du musst auch so sein und wie der Daniel, wie meine Tante, wie wer auch immer dir vor Augen ist. Aber es darf uns motivieren, es darf uns eine Perspektive geben. Es inspiriert uns in unserem Glauben, uns Wachstum ganz bewusst auszusetzen, dem Wirken des Heiligen Geistes auszusetzen. Denn ich will die Auswirkung eines tiefen Glaubens in meinem Leben tatsächlich haben. Und mir ist eigentlich auch egal, ob ich mich dabei verändere oder die Umstände sich verändern. Denn in der Tat bin manchmal ich das Problem. Und es ist gut, dass ich mich verändere. Ich will Gott umfassend vertrauen und ich will, dass Menschen an meinem Leben ablesen können, dass Gott gut ist. Wie bereitet man sich denn nun auf die Löwengrube vor? Ich glaube, ein wesentlicher Baustein ist, dass Jesus sich solche Verabredungen mit Gott, mit uns tatsächlich wünscht. An einer Stelle heißt es, sagt er zu seinen Jüngern, mich hat herzlich verlangt, dies Mahl mit euch zu halten. Es ist nicht nur so ein bisschen Wunsch von Jesus. Es ist ein Verlangen, was er hat, mit uns Zeit zu verbringen. Und die gute Nachricht ist, Er hat die Kontrolle über dein Leben bereits. Du musst sie ihm gar nicht erst geben. Er hat sie bereits. Er möchte durch dein Leben wirksam sein, durch dich wirken, an die Orte, wo du gehst und wo kein anderer hingeht. Und wenn es dort Löwen gibt, dann ist er genauso in der Lage, diesen Löwen das Maul zuzuhalten. Das ist kein Problem für ihn. Ich will dich und mich herausfordern, dass wir solche Gewohnheiten im Leben verankern, dass wir Verabredungen mit Gott einhalten und auch mit Erwartung und mit Vertrauen in diese hineingehen. Amen.